Ja, wir sind in der Predigtreihe über Esther. Wer von euch ist denn schon ein Esther-Profi? Wir hatten das Buch schon mal durchgelesen. Sehr gut. Wer das Buch schon mal zweimal durchgelesen? Nee, super. Dreimal? Nee, das ist jetzt angeben. Ne? Ja. Ich möchte einfach ermutigen, lest das Buch durch, auch mal in einer anderen Übersetzung. Das ist auch mal ganz schön, wenn man das mal außerhalb der geliebten Luther 84 oder Neues Leben oder was man oder Schlachter, was man immer gerne liest, einfach mal in verschiedenen Übersetzungen durchliest. Hat jemand schon Eine Nacht mit dem König gesehen, den Film von Esther? Esther traut sich keiner zu sagen. Ja, verschenkt, ja. Da wird das ja auch so ein bisschen romantisch dargestellt, Esther und Xerxes als Romantik. So romantisch war es nicht, das sehen wir jetzt gleich. Zu Beginn möchte ich mit uns beten und wenn es möglich ist, bitte steht auch dazu auf. Ja, lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir durch Esther gehen dürfen und uns ja die Geschichte von Esther und der Juden und von Mordecai und von den Persern angucken können. Ich danke dir, dass du ja ein Gott bist, der Worte aufschreiben lassen hat, die mitten aus dem Leben passieren, die ja die echt sind und wahr sind und nicht irgendwie erfunden und ausgedacht, sondern die wirklich wahr sind. Und ich finde es spannend, dass wir ja einfach mal gucken können, was das mit uns zu tun hat. Und ich bitte dich heute, dass du unsere Herzen und Ohren aufschließt für dein Reden. Es kommt bestimmt einiges vor, was uns heute auch einfach berührt und beschäftigt. Und ja, ich bitte dich einfach, dass du diesen Moment, wenn das passiert, wenn du das schenkst, dass wir diesen Moment nutzen und ja, daraufhin handeln, dass wir uns ja, zu dir umkehren, dass wir Buße tun, dass wir unseren Standpunkt überdenken und einfach schauen, was du von uns möchtest. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich hatte letztens aufgehört, da ist Esther durch einen Schönheitswettbewerb Königin geworden. Schönheitswettbewerbe, also eine Schönheitskönigin, ist nicht unbedingt die richtige Qualifikation für eine echte Königin, aber so war es damals. Auf jeden Fall gefiel Xerxes dieses System, schöne Jungfrauen aus allen Ländern zu sammeln und dann mit denen einmal zu schlafen und dann in seinen Haaren wegzusperren. Das hat ihm gefallen und deswegen lesen wir in Esther 2, 19 und als man zum zweiten Mal Jungfrauen zusammenbrachte, das gefiel ihm gut, saß Mordecai, das ist ja der Cousin von Esther, im Tor des Königs. Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordecai geboten hatte, denn Esther handelte nach der Weisung Mordecais wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. Und in jenen Tagen, als Mordecai im Tor des Königs saß, gerieten die zwei Kämmerer des Königs, welche die Schwelle hüteten, Bigthan und Teres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Das wurde dem Mordecai bekannt und er sagte es der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordecais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden und die beiden wurden an ein Holz gehängt und dies wurde von dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Also Mordecai sitzt im Tor, kriegt mit, dass da ein Mordanschlag auf den König stattfindet und Mordecai verhindert es. Die zwei Kämmerer wurden dann ans Holz gehängt. Die wurden gepfählt damals. In manchen Übersetzungen steht drin, die wurden erhängt. Aber das Erhängen gab es erst viel später im Mittelalter. Wahrscheinlich wurden die gekreuzigt. Auf jeden Fall, was jetzt hier für uns wichtig ist, um in das dritte Kapitel einzusteigen, ist, dass Mordecai hier diesen Mordeinschlag verhindert hat. Und es wurde auch schön aufgeschrieben in den Chroniken. Aber jetzt kommt etwas im dritten Kapitel, was uns überrascht. Nach dieser Begebenheit erhob der König Ahasveros Haman. Nicht Mordecai. Haman, den Sohn Hammedatas, den Agita, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Zuerst lesen wir, dass Mordecai hier den Mordanschlag verhindert Und jetzt auf einmal taucht irgendein anderer aus der Weltgeschichte, taucht auf einmal hier auf, Haman, und wird zur höheren Würde erhoben, bekommt eine Beförderung. Und eigentlich hätten wir jetzt erwartet, dass er Mordekai die Beförderung verdient oder bekommt. Das finde ich so interessant, weil es so schön ist, weil das ist so kommt so aus dem Leben, ja? Weil nicht jeder, der es verdient, bekommt eine Beförderung. Oder man meint, man hätte eine Beförderung verdient und man bekommt sie dann nicht, man wird übersehen und das ist schon blöd. Und das passiert in der Gemeinde manchmal auch. Manchmal werden auch Menschen, die in der Gemeinde mitarbeiten, die wirklich für die Gemeinde richtig doll arbeiten, werden auch manchmal übersehen und manchmal werden andere gelobt und man selber dann nicht und das ist für einen dann vielleicht auch schade. An dieser Stelle nur mal, falls ich jemanden übersehen habe und man nicht gelobt habe und er hat es verdient oder auch nicht verdient, ja, ich möchte euch einfach an dieser Stelle mal loben, alle, die mitarbeiten und all die Arbeit, die man ganz manchmal gar nicht so sieht. Zum Beispiel letzten Mittwoch hat das Männerputzteam hier geputzt. Ich weiß, das sieht man nicht immer, dass sie geputzt haben, aber die putzen echt gut. Ich habe es ja wirklich gesehen. Der Robert war oben an den Toiletten dran, sehr gut, ja, hervorragend, ja. Aber was uns ja eigentlich auch antreiben sollte, ist ja nicht nur der Lob. Und das war ja wahrscheinlich bei Mordekai auch nicht so, dass er den König ja beschützt hat oder da für ihn da war, um Lob zu bekommen, sondern weil es einfach das Richtige war zu tun. Und wir Christen, wir sollen auch das Richtige tun und unseren Lob wollen wir ja uns von unserem Herrn Jesus hören, wenn er sagt, du bist mit meinen wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Also der Lob Gottes soll unser Antreiber sein und nicht der Lob der Menschen, aber trotzdem dürfen und sollen und müssen wir uns auch mal loben. In dieser Geschichte wird jetzt Haman hier vorgestellt. Nicht nur, dass Mordekai übergangen wird. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass dass hier Haman noch auftaucht. Und Haman taucht jetzt hier nicht nur einfach als Haman auf, sondern als Haman, als Sohn des Hamedats, den Agagiter. Und für die ja in der Bibel unterwegs seid und Bibel so ein bisschen studiert, da fällt euch das ja immer auf, wenn dann auf einmal ein Name genannt wird oder die Herkunft genannt wird, weil die Herkunft ist immer irgendwie wichtig. Und wenn ihr das liest in der Bibel, dann könnt ihr immer irgendwas aus dieser Herkunft schließen. Das macht die Bibelgeschichte, schließt das noch ein bisschen mehr auf und ihr kriegt ein bisschen mehr Verständnis. Und manchmal ist auch so die Herkunft auch dieser Schlüssel, um den Text richtig zu verstehen und zu interpretieren. Das gilt übrigens nicht nur für die Bibel, sondern auch für uns Menschen, die wir gerade hier sind. Unsere Herkunft ist auch manchmal ein Schlüssel, um zu verstehen, wie wir selber ticken. Ne? Also wer bin ich und wo komme ich her, hat viel damit zu tun. Also ich muss sagen, wenn ich die Lebensgeschichte der Menschen höre und ich weiß, wo sie herkommen, was sie erlebt haben, und aus welchem Elternhaus sie kommen und was da passiert und was vielleicht nicht passiert, das macht einen einfach verständnisvoller und auch barmherziger für manche Menschen und auch manchmal für sich selbst. In vielen Kulturen ist es einfach auch wichtig, wo man herkommt. Wer von euch trägt als Zweitname oder als Erstname den Namen seines Vaters? Sehr gut, 1, 2, 3, ja. Wer den Namen seines Großvaters oder Großmutter oder Großmama? Ja, also war es jetzt Großmutter oder Großvater? Sag mal, wie heißt dein Großvater? Also du hast keinen Doppelnamen, Michael, ne? Nee, okay. Ist ganz schlimm, bei Churchills musst du ihn einfliegen als Michael Junior, ja, und dann gibt es Michael Senior, damit man sie auseinanderhalten kann. Aber in manchen Kulturen ist es Tradition, auch bei manchen amerikanischen Kulturen ist es Tradition, dass der Name des Vaters oder des Großvaters dann irgendwie in Doppelnamen drin ist. In manchen Kulturen kommt das nochmal so richtig raus. Bei den Russen ist das auch ganz stark. Wisst ihr, wie das bei den Russen gemacht wird? Mein Papa heißt Horst, ja. Bei den Deutschen, bei den Germanen war das so, Manuel, Sohn des Horsts, ne? Was lachst du denn so? Du bist auch hier Tochter des Horsts, ne? Ja. Aber wir haben andere Väter, ja. Die Russen machen dann Manuel Hostovich, ne? Die Schotten haben dann, würden dann sagen, Manuel McHorst. Ja, das hört sich auch gut an. Aber irgendwie ist es wichtig, diese Herkunft zu haben. Und die Juden hatten das auch, ne? Die hatten dann auch Jesus ben Josef zum Beispiel, Sohn des Josefs. Das lesen wir ja auch in dem Testament, im Neuen Testament. Und Haman war ein Agagiter. Und die Agagiter sind von dem Geschlecht Agag. Das war ihr Großvater. Und Agag war ein König der Amalekiter. Und das Besondere mit diesen Amalekitern ist, und das ist ganz wichtig für diese Geschichte, um das zu verstehen, die Amalekiter, die waren ein Volk, mit denen hatten die Juden schon ihr Leben lang Stress. Ja, seit dem Auszug aus dem Exodus, also aus Ägypten, seit dem Auszug, waren die schon immer im Krieg mit den Agagitern, also mit den Amalekitern. Und nicht nur das, in 2. Mose steht drin, dass Gott selbst Streit hat mit den Amalekitern. Das ist das einzige Volk, wo Gott Krieg erklärt gegen ein Volk. Das sind die Amalekiter. Also ist da so eine Blutsfehde. Und Mose hat auch schon gegen die Amalekiter gekämpft. Dann stand er da mit den Armen hoch und solange er den Arm und den Stab oben hatte, haben die gewonnen. Und wenn er den Arm runternahm, haben die verloren. Und dann hat Josua und Ben-Hur. Nee, der noch nicht, der kam später. Josua hat ihn dann mit einem Freund dann den Arm gestützt und dann haben die gewonnen. Genau. Und deswegen, weil die immer in diesem Krieg waren, haben die Israeliten, als sie ihren ersten König eingesetzt haben, der hieß ja Saul, hat Gott den Saul gesagt, hier, du sollst gegen die Amalekiter kämpfen und du sollst sie komplett vernichten, damit dieser Krieg endlich aufhört. Und Saul hat dann gegen die Amalekiter gekämpft und hat nicht alle vernichtet. Er hat den König, also die Königsfamilie übrig gelassen und dann noch ein paar Schafe und Rinder, die wollte er dann opfern, obwohl Gott gesagt hat, nee, du machst alles platt. Alles, was den Amalekitern gehört, kein Raub sollst du nehmen, keine Beute sollst du nehmen, du sollst alles platt machen, Männer, Kinder und Frauen. Aber Saul hat es nicht gemacht, sondern er ließ Agag überleben. Seitdem herrscht Krieg zwischen den Nachkommen von Saul und Krieg zwischen den Nachkommen von Saul und den von Agag. Und seitdem herrscht auch, seitdem Saul da sich versündigt hat an Gott, wo er nicht das getan hat, was Gott getan hat, herrscht auch sowas wie so eine Schande auf der Familie von Sauls, da kommen wir auch gleich drauf, und so eine Schuld. Saul war irgendwie nicht der tolle König. Der Saul hat ja auch sein Königstum, musste er dann abgeben, er wurde ja dann abgesetzt. Und stellt euch vor, ihr werdet jetzt Nachkommen von Saul und das wäre der König gewesen, der es verbockt hätte, sodass ihr kein König mehr wärt. Und Esther 3, Vers 2 lesen wir weiter. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es geboten, aber Mordekai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Also Mordekai war am Hof des Königs, was er genau gemacht hat, wissen wir nicht. Er war im Tor für irgendwas zuständig. Wahrscheinlich hatte er dort so ein Büro und das Tor war auch immer so eine Schnittstelle zu dem Fußvolk, zu den ganz normalen Leuten. Die kamen nicht alle in den Palast rein, sondern haben viele Sachen im Tor erledigt. Mordekai beugt hier seine Knie nicht, also kniet sich nicht vor Haman nieder, obwohl es ein königlicher Befehl ist, und er schenkt hier Haman keinen Respekt. Warum macht Mordekai das jetzt? Warum kniet sich Mordekai nicht vor Haman wieder? Was ist der Grund? Und das fragen sich auch die Diener des Königs und fragen Mordekai, hör mal zu, warum kniest du dich nicht hin? Und Mordekai sagt ihnen dann, ich bin ein Jude, so steht es im Vers 3. Ich bin ein Jude, deswegen knie ich mich nicht vor Haman nieder. Und das ist schon interessant, es ist total gefährlich für Haman, hier das Gebot des Königs zu übertreten. Der hätte gleich hier ans Kreuz genagelt werden können oder aufgespießt, seinen Kopf verlieren oder was weiß ich. Aber er beugt sich hier nicht nieder. Zuerst verheimlicht Mordecai ein Kapitel vorher, dass er Jude ist. Und jetzt setzt er sein Leben aufs Spiel, weil er Jude ist. Nun könnte man schnell den Gedanken kriegen, hier, der ist Jude, der hat Gott lieb, und er beugt seine Knie nicht vor irgendeinem weltlichen Herrscher. So wie es ja im Buch Daniel, wenn wir das lesen, so hat es ja auch Sadrach, Mesach und Abednego gemacht, als der König dieses Standbild gemacht hat. Da haben die sich nicht vor niedergebeugt, als die Trompeten geblasen haben. Und genauso könnte man jetzt meinen, macht es Mordecai jetzt auch. Als frommer Jude kniet er sich nicht nieder vor irgendeinem anderen Menschen. Ich glaube hier, das ist ein bisschen komplizierter. Das wäre ein bisschen zu romantisch und zu vereinfacht, jetzt hier das so zu sehen. Ich glaube, Mordecai ist stolz. Hier ist jetzt keine religiöse Begründung dahinter. Denn Mordecai ist ein Nachkomme von König Saul. Das haben wir vorher ja auch gelesen. Mordecai ist ein Nachkomme von König Saul, den Erzfeind der Agita. Und Haman ist ein Nachfolger von Agag, den Erzfeind von König Saul. Hier wird ein Grabenkrieg ausgekämpft, der schon über Jahrhunderte in den Familien stattfindet. Zwei Volksgruppen kämpfen hier am Tor in Persien ihre Machtkämpfe und ihre Grabenkriege ihrer Väter weiter. Das ist nicht ihr eigener Krieg, das ist der Krieg ihrer Väter. Der wird aber hier am Tor ausgetragen. Und das lesen wir nachher auch, mit katastrophalen Folgen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir uns fragen, was hat das mit uns zu tun, ist, wie sieht es denn bei uns aus? Kämpfen wir irgendwelche Grabenkriege unserer Väter oder Mütter? Tragen wir irgendwelche Grabenkriege, irgendwelche Blutsfäden, Familientwiste? Tragen wir die aus für unsere Väter und unsere Mütter? Oder hast du vielleicht deinen eigenen kleinen Krieg angefangen gegen irgendjemanden, den dann deine Kinder und deine Kinder fortsetzen, den du begonnen hast? Ist interessant, so im Dorf gibt es, und das gibt es auch in der Gemeinde und überall, auch in dem Verein, gibt es so uralte Fäden. Manche Fäden, die rühren noch aus der NS-Zeit her. Ich habe mit jemandem gesprochen vor 2 Wochen und die hat mir erzählt, die ist als Kind, ist mit ihrem Papa durchs Dorf und haben irgendwas verkauft. Und ja, und ihr Papa wurde halt immer fertig gemacht, weil der kein Nazi war, der hat da nicht mitgemacht und der wurde dann von den anderen immer fertig gemacht. Und dieses Kind, ich glaube, es war 8 oder 9 Jahre alt, das hat das alles mitbekommen. Und es fällt, jetzt ist eine erwachsene Frau, ist auch schon in den 80ern, und es fällt ihr immer noch schwer, den Menschen zu vergeben und zu verzeihen. Es kostet ihr viel Kraft. Und besonders tragisch ist es, weil sie das gesehen hat, dass nach dem Krieg wurden Hakenkreuze abgemacht von den Häusern dann oder andere Symbole und die Leute hatten nachher nichts mehr damit zu tun gehabt mit dieser NS-Zeit. Aber sie wusste ganz genau, wenn sie die beim Bäcker getroffen hat oder beim Metzger oder so auf der Straße oder in der Gemeinde, das waren die Leute, die richtig eklig zu meinen Eltern oder zu meinem Vater damals waren. Und es wurden solche Grabenkriege auch hier im Dorf ausgetragen. Grabenkriege mit Nachbarn, mit irgendwelchen anderen Leuten im Dorf. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wer hat denn überhaupt angefangen, wo kommt das überhaupt her. Aber weil die Eltern halt immer so über irgendwelche Nachbarn reden oder über Leute in der Gemeinde reden, auf dem Weg nach Hause oder beim Essenstisch, kriegen das die Kinder dann mit und die tragen das dann schön weiter in ihren Herzen und tragen dann die Kriege dann über Generationen aus. Manchmal sind das so offensichtliche Kriege, die es da so gibt, wo dann offensichtlich Sachen über den Zaun geworfen werden oder wo dann der Rechtsanwalt ab und zu mal irgendwas schreibt. Manchmal sind das so unterschwellige Kriege, wo sich da angelächelt wird, aber im Grunde im Herzen hasst man den anderen und ist den anderen gegenüber nicht aufgeschlossen oder denkt abwertend von diesen. Für mich ist es besonders tragisch, wenn das in der Gemeinde passiert, weil wir müssten es eigentlich besser wissen und uns ist vergeben worden. Und wir sollten eigentlich Männer und Frauen des Friedens sein und nicht Männer und Frauen des Krieges. Unsere Aufgabe als Kinder Gottes sollte ja eigentlich sein, Frieden zu stiften, Waffenstillstand herzustellen, so wie Gott auch Waffenstillstand hergestellt hat. Weil die Alternative ist immer Eskalation und das zieht sich über Jahre, Jahrzehnte her. Und oft ist es so, wenn man mal guckt, worum es eigentlich geht bei diesen Streitigkeiten, bei diesen Grabenkämpfen, bei diesen Kriegen, worum geht es da? Rechthaberei, Stolz, ein paar Bäume irgendwo, ein Stück Wald, ja, wenn irgendwelche Wälder oder irgendwelche Grundstücke darum gestritten wird. Es geht eigentlich nicht um wirklich was Wichtiges, sondern es geht so um Kleinigkeiten. Und so wie Mordekai hier so stolz ist und sein Grabenkampf seiner Väter weiterkämpft, ja, so sollten wir es nicht machen. Was hier noch weiter zu sehen ist, und das herrscht hier auch bei Mordekai, was hier auch noch mit reinspielt, ist, dass Mordekai Komplexe hat. Saul hatte damals die Chance gehabt, Gott zu gehorchen, hat es nicht gemacht, hat es verbockt und ist dadurch der Königswürde enthoben worden, ist nicht mehr König gewesen. Mordekai hat hier Komplexe, weil wenn Saul das durchgezogen hätte und hätte auf Gott gehört, was wäre er heute? Heute wäre er wahrscheinlich selber König gewesen. Weiß ich, kennt ihr Herr der Ringe? Ja, ihr nickt. Ja. Bei Herr der Ringe ist das genauso. Da gibt es diesen Aragorn. Na, vielleicht spreche ich es richtig aus? Ja, gut. Da gibt es da diesen Aragorn. Und den sein Vorfahre, wie heißt der? Isildur, glaube ich, ja. Der hatte die Chance, so einen Ring zu zerstören. Der hatte die einmalige Gelegenheit, das Böse zu zerstören und hat es nicht gemacht, hat das nicht hingekriegt. Und seitdem läuft dieser Aragorn als Nachkomme des Königs durch irgendwelche Wälder und lebt aber nicht mehr als König. Und der hat totale Komplexe, weil sein Großvater das damals nicht hinbekommen hat. Und er selber denkt jetzt auch von sich, ich bekomme jetzt auch nichts hin, weil mein Großvater nichts hinbekommen hat. Der hat diese Minderwertigkeitskomplexe und ist immer sehr empfindlich, wenn es dann ums Thema Königstum angeht. Der ist immer sehr empfindlich. Und diese Geschichte, das ist ja bei uns im Leben auch so. Manche von uns leiden immer noch oder haben immer noch Komplexe wegen unserer Vorväter oder Vormütter. Nicht nur, dass wir die Kriege austragen von denen manchmal und sie mit weiterschleppen in der Familie, sondern dass wir auch noch Komplexe, noch andere Erben, Sachen von ihnen erben, weil irgendwelche Vorfahren von uns sündige Entscheidungen getroffen haben. Und vielleicht sind deswegen einige von euch heute eingeschränkt in ihre Freiheit, oder von irgendwelchen Dingen gefangen. Was könnten das für Dinge sein, die uns gefangen nehmen? Eine Sache könnte zum Beispiel Gewalt sein. Gewalt, die sich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Gewalt, die man in der Familie erlebt hat, vom Großvater zum Opa. Und eigentlich sehnst du dich nach Frieden, aber du hast dir irgendwie dieses Muster, dieses Skript so eingepflanzt, hast dir so abgeguckt, dass du das weitermachst. Oder es sind irgendwelche Süchte, die vererbt werden. vielleicht Spielsucht, die vielleicht deinen Vorfahren Haus und Hof gekostet haben, oder ist Alkohol oder sonst irgendwas, was dich gefangen hält, oder Streitsüchtigkeit, die sich durch die Familiengeneration durchzieht, dass Familien streitsüchtig sind. Manche Familien sind da auch bekannt. Und das alles zerstört Beziehungen und das alles nimmt uns gefangen. Wie kommt man da jetzt raus? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man, ich sag mal, jede Familie hat irgendetwas. Das eine ist vielleicht schlimmer, das andere ist nicht so schlimm, das eine betrifft einen mehr, das eine weniger. Aber jede Familie hat irgendetwas, was vielleicht nicht so gut ist, was aber immer wieder weitergegeben wird von Generation zu Generation. Das sind irgendwelche Lebensskripte, die einem dann in einem weitergeschrieben werden. Doch wie kommt man da wieder raus? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich diese Frage stellt, dass man es schafft, bestimmte Sachen auch einfach zu durchbrechen. Dass man es schafft, bestimmte ungute Dinge, dass die einfach sterben, dass die aussterben in einer Familie. Genau wie bestimmte Grabenkriege, dass die auch aussterben. Dass die irgendwann mal auch beendet werden. Und vielleicht bist du es heute, der bestimmte Grabenkriege, bestimmte Kriege der Väter heute beendet. Vielleicht bist du es heute der, der irgendwelche Kriege, die deine Mutter oder Mütter oder Großmütter oder die du selbst angefangen hast, die du heute hier beendest. Vielleicht bist du auch der, der diese unguten Sachen, diese ungute Linie von Gewalt oder Missbrauch oder von Sucht, der die Sachen heute auch hier beendet. Und dazu gehört als erstes, dass man sich eingesteht, wie es um einen steht. Haman tut es damit schwer, das sehen wir, Haman auch, aber Mordekai tut sich damit schwer, das sehen wir im nächsten Kapitel, dass er das erst macht. Bis jetzt ist er stolz, sucht Streit mit Haman, weil er verbeugt sich doch nicht vor dem Erzfeind. Er schenkt doch seinen Erzfeind keine Wegerechte durch seinen Wald. Er schneidet doch keine Bäume ab für seinen Nachbarn, nur um Frieden zu stiften. Nee. Haman sucht hier Streit. Und Mordekai sucht hier Streit mit Haman. Und Mordekai sucht hier keinen Frieden. Und der ist so dickköpfig hier, Mordekai, dass er sein ganzes Volk, die Juden, er zieht das ganze Volk der Juden mit in den Streit hinein. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir streiten, wenn wir unsere Grabenkämpfe kämpfen, dann ziehen wir nicht nur uns selbst hinein, sondern unsere ganzen Familien und Freunde und noch andere Leute. Als nun Haman sah, dass Mordekai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Es eskaliert. Doch es war ihm zu wenig, am Mordekai alleine Hand anzulegen, sondern weil man ihm das Volk Mordekais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros, das Volk Mordekais, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr der Regierung des Königs Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los von Haman, geworfen über die Tage und Monate, und es fiel auf den 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker. Und sie befolgen die Gesetze des Königs nichts, so dass es den König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Wenn man es dem König gefällt, so werde ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll. Dann will ich 10.000 Talente Silber abwiegen in die Hände der Schatzmeister, damit man es in der Schatzkammer des Königs bringe. Da zog der König sein Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, den Sohn Hamadas, den Agita, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Weil Mordekai hier so stolz war, auf seinen Streit gesucht hat, wird ein königlicher Erlass gegeben, um das ganze Volk der Juden zu zerstören. Das hat hier nichts mit Glauben zu tun, sondern das hat hier was mit Sünde zu tun, mit Stolz. Mordekai brachte das ganze Volk der Juden in Gefahr. Was ist die Lösung dafür? Und die Lösung dafür, auch für unseren Stolz und für unsere Grabenkämpfe und auch für das, was uns gefangen hält aus Familientradition heraus, das ist einfach Jesus. Und wenn man sich mal anguckt, wie Jesus war, Jesus hat nicht die Grabenkämpfe seiner Väter gekämpft. Jesus hat Frieden gestiftet. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir auch einfach über unseren Schatten springen, dass wir nicht irgendwie stolz sind und rechthaberig und auf irgendwas bestehen bleiben, sondern dass wir einfach Jesus da nachfolgen und ihn nacheifern und dass wir die sind, so wie Jesus es war, der zu den Menschen hingeht und Frieden stiftet. Und der zu den Menschen hingeht, zu seinen Nachbarn, zu seinen Freunden, zu den Leuten aus der Gemeinde und der anfängt, sich mit diesen Menschen zu versöhnen, der anfängt, Frieden zu suchen. Ich weiß, das kann man ganz leicht von hier oben sagen, ja, aber ich glaube, das ist wichtig, weil sonst eskaliert es. Das ist nicht der Weg, den Jesus für uns als Gemeinde oder für dich auch persönlich gedacht hat, dass du irgendwelche Kriege oder Kämpfe austrägst. Und ich glaube, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann würde ich dir einfach vorschlagen, wenn du irgendwas in deinem Herzen gegen irgendjemanden hast, dann bleib bitte bloß nicht sitzen und sagen, hier, ich habe irgendwie Streit mit jemandem, jetzt nehme ich das Abendmahl nicht, sondern wenn du Streit mit jemandem hast, wenn du irgendwie in Unfrieden bist, wenn du Streit mit deinen Nachbarn hast, dann bring das jetzt gleich vors Kreuz. Weil Jesus ist für deinen Streit gestorben, für alle deine Sünde gestorben und Jesus ist auch gestorben für die Sünde deines Nachbarns oder für die Sünde für den Menschen in der Gemeinde, der dir Böses getan hat oder für den Menschen gestorben in deiner Familie, der dir Böses getan hat. Und Jesus' Blut hat uns reingewaschen von aller Schuld. Das ist die Schuld, die wir getan haben, alles das Böse, was wir getan haben, aber auch als alle das Gute, was wir nicht getan haben. Und Jesus ist auch für die Schuld gestorben, die man an uns getan hat und hat uns reingewaschen davon. Das heißt, das braucht uns auch nicht mehr belasten. Und lasst uns gleich, ich werde noch mit uns beten, und lasst uns gleich einfach eine Zeit nehmen, bringt es einfach vors Kreuz. Das, was euch stört, was euch nervt, wenn euch jemand aggressiv macht, wenn ihr irgendwelche Hassgefühle gegen jemand habt, bringt es einfach zum Kreuz und dann kommt und feiert das Abendmahl und feiert es als Versöhnungsmahl. Feiert es als Versöhnungsmahl, weil sich Jesus mit euch versöhnt hat und so wollen wir uns auch mit unseren Nächsten versöhnen. Ich bete mit uns. Herr, ja, ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir, ja, dass wir uns einfach nochmal auch angucken können an Mordekai, was er da so macht und was er darstellt, dass wir auch manchmal so Mordekais sind, die stolz sind, die vielleicht rechthaberig sind, die sich in Recht fühlen und vielleicht auch Recht haben, aber die, ja, wo sich das auch in Hass oder in Ärger auf andere Menschen oder in so Grabenkämpfe, wo sich das nachher da so austrägt. Und siehst, wie schwach wir da manchmal so sind. Wir haben manchmal ja so negative Gefühle und wir wissen gar nicht, wo sie manchmal so herkommen. Oder wir tragen diese negativen Gefühle und diesen Hass unserer Väter mit uns herum. Das ist uns aufgedrückt worden. Und du siehst, wie wichtig es ist, dass wir einfach auch Versöhnung haben. Einmal die Versöhnung mit dir, dafür hast du alles getan. Du bist ans Kreuz gegangen, hast die Welt mit dich versöhnt, sodass wir ja im Frieden leben können mit dir. Und das ist das, was du auch von uns möchtest, dass wir in Frieden miteinander leben. Es ist anstrengend und wir müssen uns ertragen. Und so solange es an uns liegt, sollen wir Frieden suchen. Und ich bitte dich, dass du uns da einfach Kraft für schenkst. Kraft schenkst, unseren Nächsten zu lieben. Kraft schenkst, ja, dich zu lieben. Und dass du uns Kraft schenkst, auch uns zu lieben, wenn wir uns nicht liebenswert fühlen. Manch einer hier muss sich mit sich selbst versöhnen, weil er sich selbst hasst. Manch einer muss sich mit dir versöhnen, weil er nichts von dir wissen will. Vielleicht hasst er dich auch oder sie. Und manch einer muss sich mit seinem Nächsten versöhnen. Und ich bitte dich, dass du uns ja wirklich dafür die Kraft schenkst. Und ja, lass uns das nicht zu lange auf die lange Bank schieben. Das Leben ist kurz, Beziehungen sind fragil und ich bitte dich einfach, dass du uns das schenkst. In Jesu Namen. Amen. Ja. Bitteschön.